Hallo, Herr Siebert.
Hallo, guten Morgen.
Was sind Probleme, mit denen wohnungslose Menschen im Sommer besonders konfrontiert sind?
Ja, das ist natürlich zum einen das Wasser, also Wassermangel und Hygiene. Aber ganz besonders, das vergisst man häufig, sind Obdachlose dauerhaft und ständig der Wärme ausgesetzt. Das heißt, wir fangen offiziell an, Hitzehilfe zu machen ab 30 Grad, haben das Konzept aber abgeändert in 2021 schon, dass wir zum Beispiel bei langanhaltender Hitze, ich sag mal über 4 oder 5 Tage, auch viel aufmerksamer sein müssen und die Leute versuchen müssen, runterzukühlen. Also man kennt das ja selber, wenn man von einem heißen Tag dann vielleicht ins Treppenhaus kommt und dann denkt man so, oh, puh, endlich, und der Körper fängt an zu entspannen. Aus dem Grund haben wir 3 Fahrzeuge, die wir vor Ort runterkühlen können. Die sind klimatisiert und dann können sich wohnungslose Menschen, Obdachlose, für 15 bis 20 Minuten in dem Fahrzeug runterkühlen, und erfahrungsgemäß ist dann so, dann tritt die Erschöpfung auch gleich zutage. Die Leute schlafen dann eigentlich sofort ein. Die können einen Kaffee trinken und quasi runterkühlen. Das ist das Konzept. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man oder dass das Bewusstsein für Hitze eigentlich noch mehr in der Gesellschaft ankommt. Nicht nur Kälte, wie Sie schon sagten, da haben wir gute Strukturen geschaffen, aber bei Hitze ist noch nicht so viel Bewusstsein in der Gesellschaft angekommen.
Es gibt ja von Ländern und Städten so etablierte Hitzeschutzpläne, die quasi dann greifen sollen, wenn eben Hitzewellen anstehen. Inwieweit berücksichtigen denn jetzt konkret in Ihrem Fall vielleicht Berlin, inwieweit berücksichtigt denn der Hitzeschutzplan von Berlin Menschen ohne festen Wohnsitz?
Also da muss ich jetzt ein bisschen passen, weil das Modellprojekt Obdachlosen Taskforce ist eigentlich eine Art Speerspitze in der Krisenhilfe für Obdachlose. Und ich weiß oder wir wissen, dass es eben gute Kältestrukturen gibt, also Wärmehallen, aber zum Beispiel Cooling Center oder Übernachtungsmöglichkeiten, da ist eigentlich die Infrastruktur und das ganze System noch nicht so richtig drauf ausgerichtet. Ja, das muss man fairerweise sagen. Deswegen sind wir ja auch in der Erprobung und haben jetzt zum Beispiel mobile Cooling-Busse zunächst einmal ins Spiel gebracht.
Ja, okay, also das Projekt ist noch relativ neu. Vielleicht können Sie uns sagen, mit wem arbeiten Sie denn, mit welchen AkteurInnen arbeiten Sie denn zusammen? Wenn Menschen auf der Straße leben, dann haben Sie ja sicherlich öfters mit der Polizei oder auch dem Ordnungsamt zu tun, aber vielleicht haben Sie ja auch Unterstützung von Krankenhäusern oder so.
Richtig. Dazu vielleicht mal, diese Taskforce, diese obdachlosen Taskforce wurde ins Leben gerufen, um eigentlich eine schnelle situative Hilfe für obdachlose Menschen in prekären Situationen. Das war der Grundgedanke. Und das heißt, wir unterstützen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die einen vollen Terminplan haben, ihre Klienten vielleicht einmal die Woche sehen können. An der Stelle können wir auf Zuruf arbeiten. Wir haben eine Hotline, wir können angerufen werden von sozialen Trägern, wir können angerufen werden, werden wir auch von der Polizei, auch von Rettungskräften zum Beispiel, die sagen, okay, der Klient gehört noch nicht ins Krankenhaus, der muss hier aber weg, wer kann helfen? Dann kommt die Obdachlosen-Taskforce ins Spiel. Und im Lauf des, ich sag mal, der letzten 1,5 Jahre hat sich das immer weiter in der Stadtlandschaft etabliert. Wir haben zum Beispiel in 21.800 Anrufe über das Jahr gehabt auf der Hotline. Und in diesem Jahr rechnen wir also mindestens mit einer Verdopplung. Das sind nicht immer gleich Einsätze, aber ein gutes Drittel sind wirklich Einsätze, wo wir dann binnen 60 Minuten handeln.
Wie sieht denn dann so ein Arbeitstag aus bei Ihrem Verein? Also bei 21.000 Anrufen, da laufen die Leitungen ja heiß und mit 3 Fahrzeugen.
Da habe ich mich versprochen, 1.800 in 21 und eine Verdopplung. Ja, also 5 bis 10 Anrufe täglich.
Okay, also das ist dann aber zu schaffen, sagen Sie?
Ja, das ist schon zu schaffen. Das Ziel ist es ja, innerhalb kürzester Zeit zu reagieren. Und auch nur so macht es Sinn, weil wenn sich Bürger helfen wollen, und das tun Bürger schon, also in der Kältehilfe zum Beispiel, in 5 Tagen haben wir 300 Anrufe gehabt. Also da ist die Reaktionszeit auch der Bürger schon enorm hoch. Bei der Hitze passiert halt noch nicht so viel. Und so ein Arbeitstag sieht dann so aus, dass unsere Lotsinnen und Lotsen morgens ab 9 Uhr eigentlich einen Sternlauf machen von da, wo sie wohnen, zu unserer Basis, zu unserer Zentrale und ihre Klienten besuchen. Oder wir eben auf Zuruf Einsätze planen von hier aus mit den Fahrzeugen.
Wenn man jetzt über Berlin hinausschaut, gibt es sowas wie ein Netzwerk an Hitzehilfestrukturen, das sich über ganz Deutschland erstreckt? Gibt es da Kooperationen mit anderen Städten?
Das ist mir jetzt noch nicht so bekannt. Wobei ich muss wirklich sagen, ich bin auch als Leiter dieser Taskforce sehr im Operativen. Ja, also das heißt, wir beschränken uns auf Berlin. Berlin ist groß genug, also auch im Verhältnis zu anderen Städten 9-mal so groß, was die Obdachlosenhilfe angeht, als Paris beispielsweise. Das ist ganz interessant, wenn man so Konzepte adaptiert von anderen Städten zum Beispiel oder Ideen, stößt man häufig dann auf Größenunterschiede und muss ein Konzept völlig neu planen. Hier ist es zum Beispiel so, dass seit letztem Jahr die Berliner Wasserbetriebe ganz besonders aktiv sind. Öffentliche Brunnen wurden geöffnet und wir haben auch Brunnen zur Verfügung gestellt bekommen als Taskforce. Wie das jetzt im Umland aussieht, in einem Flächenland, da stelle ich mir das noch ein bisschen schwieriger vor. Da ist es vielleicht auch ein bisschen überschaubarer, wenn ich jetzt eine Gemeinde habe von 5.000 oder 10.000 Menschen. Was nicht heißt, dass es nicht ungefährlicher ist, dort in der Hitze obdachlos zu sein.
Kurz aus Neugierde die Nachfrage, weil ich auch in Berlin aufgewachsen bin, war ja immer die Kennzeichnung an solchen Brunnen, dass das kein Trinkwasser ist. Inwieweit kann denn, also klar, man könnte sich dann damit waschen, aber hat sich da vielleicht die Wasserqualität sogar verbessert?
Das weiß ich nicht, ob sich die Qualität verbessert hat. Ich weiß aber, dass das alles Trinkbrunnen sind inzwischen. Also die geöffnet werden, darauf kann getrunken werden. Deswegen haben wir auch zum Beispiel besondere Schulungen bekommen, wie wir so einen Brunnen einrichten. Wir können selbst als Taskforce an gewisse Stellen gehen und dann so einen Hydranten anschließen für den Fall der Fälle und Wasser ziehen. Also wir kooperieren mit den Wasserbetrieben da schon sehr eng. Wir bekommen auch Wasserlieferungen. Das ist alles Trinkwasser inzwischen.
Darüber hinausgehend, was bräuchte es denn noch an städtischer Infrastruktur, um wohnungslosen Menschen das Leben im Sommer erträglicher zu gestalten?
Die Überlegung, ein Cooling Center zu machen zum Beispiel, das ist tatsächlich ein ernstzunehmender Gedanke. So viele Notübernachtungen und Wärmehallen, die wir schaffen in Berlin im Winter, sollten wir durchaus aufmachen, auch für den Sommer. Das heißt, sie brauchen eigentlich die Kältehilfe gar nicht zu schließen, sondern sie stellen einfach statt dem Heizgerät ein Klimagerät rein. Und das heißt, wir kommen eigentlich aufgrund der Wetterveränderung zu einer ganzjährigen, Hilfeleistung oder in Obhutnahme von Obdachlosen, zwangsläufig. In Amerika gibt es Cooling Center, wo Hallen dann runtergekühlt werden für obdachlose Menschen. Das war dort mal ein Modellprojekt. Und also die Infrastruktur eigentlich auch für den Sommer vollständig anzupassen, das ist ein ganz klares Ziel. So, das sind wir jetzt sehr modellhaft unterwegs, aufgrund der Notwendigkeiten. Aber ich denke, das wird auch in den nächsten 12 oder 18 Monaten, spätestens ab 2023, 2024, wird es diese Strukturen geben. Da kommen wir nicht drum rum.
Wie würde denn dann der Alltag in so einem Cooling Center aussehen? Wie lange dürfen sich Menschen dann darin herunterkühlen, wie Sie eingangs schon beschrieben haben?
Ja, das kann man jetzt schwer sagen, aber man kann es sich auch leicht machen und aus der Praxis beantworten. Man schmeißt ja auch niemanden auf die Straße aus einer Wärmehalle. Warum sollte man also jemanden aus der Hitze auch auf die Straße setzen? Ich denke, hier geht es wirklich darum, mit Besonnenheit und auch Zuverlässigkeit dieser Zielgruppe ein Angebot zu machen, was nicht immer dann gleich reglementiert ist. Was nicht gleich heißt, ja, das darfst du aber nur so und so lange und so weiter und so fort. Hitzehilfe wird genauso viel Energie kosten wie Kältehilfe. Und das ist auch noch nicht ganz angekommen. Also wir denken ja, ich kann ja super Energie sparen im Sommer. Das ist nur bedingt richtig. Also wenn die Temperaturen weiter steigen und für gewisse Zielgruppen müssen wir die Energie aufbringen oder zum Beispiel mit Verschattung arbeiten. Da gibt es ja auch in anderen Städten weltweit auch etablierte Konzepte, also das heißt ganze Gebäude zu verschatten durch Bewuchs zum Beispiel, viel mehr mobile Bäume zum Beispiel aufzustellen, Oasen zu schaffen, wo Schatten ist. Das kann ja schon helfen. Also wenn ein Obdachloser gemütlich, sag ich mal, mit Wasser versorgt im Schatten liegen kann, das kann ja auch schon mal helfen. Und diese Konzepte, die werden anlaufen müssen.
Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was ein mobiler Baum ist, Herr Siebert.
Ja, ein mobiler Baum. Naja, das ist eigentlich nichts anderes als, wenn Sie diese Kübel, Sie kennen sicherlich die Kübel, das macht einigen Aufwand. Einige müssen sie transportieren mit Hubwagen oder Kran. Aber Sie können ja durchaus in Baumkübeln, Bäume, wenn Sie sie nicht pflanzen können an der Stelle, dann können Sie sie schon bewegen. Sie können auch mobile Verschattung dann machen, wenn Sie Sonnensegel spannen, auf Plätzen zum Beispiel. Das ist dann noch die einfachere Lösung. Grün hat natürlich auch an sich nochmal eine kühlende Wirkung. Das heißt, noch viel mehr Grün in die Stadt zu bringen, das wäre sowieso ein Bestandteil eines Hitzekonzepts für die Stadt.
Mich würde jetzt interessieren, was Zuhörerinnen im Alltag tun können, um Wohnungslose in der Sommerhitze zu unterstützen.
Das ist ganz einfach und da würde ich auch zunächst wirklich gerne mal einen Dank so rüberkommen lassen. Also es ist wirklich so, dass die Bürgerinnen und Bürger in Berlin sind unglaublich aufmerksam, gerade was in der Hitzehilfe passiert. Also das ist ganz, ganz großartig. Deswegen schon mal ein ganz großer Dank, weil wir sind auf diese Anrufe auf unserer Hotline angewiesen. Die Augen und Ohren sind quasi die Bürger auch. Eigentlich nichts anderes wie eine Kältehilfe. Wenn da jemand liegt, sich die Frage zu stellen, ist der ansprechbar? Einfach mal gucken, na, wie geht's dir? Das kann schon ausreichend sein. Und wenn er sich nicht bewegt, dann einfach bei uns anrufen. Oder wenn jemand akut in der Sonne liegt, man würde ja auch, wenn ein Obdachloser im Schnee liegt, vor einem Laden, würde man ja auch sagen, Leute, der erfriert mir hier. Einfach anrufen, sagen, hier liegt jemand in der Sonne, in der prallen Sonne, könnt ihr vorbeikommen. Und dann sind wir sofort da. Und eben auch schneller oder beziehungsweise sind wir da, ich sag mal, die Truppe anstatt ein Rettungswagen. Weil die Rettungswagen eben haben wieder einen anderen Auftrag. Da geht es dann tatsächlich darum, da wird festgestellt, Leib und Leben ist bedroht. Wir kommen aber raus, um einfach zu versorgen. Und deswegen anrufen.
Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Wir sind ja jetzt hier in Halle gerade und auch die Menschen, die uns aus Dresden, Frankfurt oder sonst wo zugeschaltet sind, können nicht auf einen Verein wie den Caruna e.V. zurückgreifen, um dafür zu sorgen, dass eben Menschen ohne festen Wohnsitz irgendwie in der Hitze geholfen wird. Dann müssten sozusagen wir aber schon die 112 wählen, oder?
Richtig, natürlich, selbstverständlich. Also es soll überhaupt jetzt nicht heißen, ruf nicht bei der Feuerwehr an. Hier hat das systemische Gründe, weil auch die Feuerwehr in Berlin stellenweise Rettungsdienste sind auch gut ausgelastet, sage ich mal. Nein, immer wenn ein Zweifel besteht, dass es einem Menschen nicht gut geht. Natürlich, 112. Und da sollte man sich auch frei fühlen, bitte dort einfach anrufen. Na, lieber einmal mehr gucken als zu spät.
Und vielleicht einfach in die eigene Tasche greifen und eine Flasche Wasser schnell holen.
Ja, es gibt auch so, gut, dass Sie das sagen. Also man sagt, nimm morgens einfach eine Flasche Wasser für jemanden mit und die lässt du dann irgendwo. Ja, also das kann wirklich Sinn machen, eine Flasche Wasser jemandem in die Hand zu drücken. Das ist immer eine gute Tat.